Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über das aktuelle Geschehen in der Welt und analysieren es aus linker Perspektive. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Anfang des Jahres hat sich die Situation in einer Region zugespitzt, von der man bei uns selten was mitbekommt. Und Zeitungen haben getitelt Kriegsgefahr am Horn von Afrika. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia und den wollen wir uns heute genauer anschauen. Denn seit Beginn des Jahrtausends ist Äthiopien eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und ist mit rund 120 Millionen EinwohnerInnen der zweitgrößte Staat Afrikas. Wir fragen uns heute, worum geht es im Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia? Wie viel Weltpolitik spiegelt sich darin wider? Und wie kann man die Entwicklung von Äthiopien in den letzten Jahren einschätzen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Bafta Sabo. Bafta ist Sozialwissenschaftlerin. Sie arbeitet und schreibt zum Verhältnis von Marxismus und Antirassismus und sie hat selbst äthiopische Wurzeln. Es freut mich sehr, Bafta, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Ich habe schon gesagt, in den letzten Wochen haben hierzulande Zeitungsmeldungen die Runde gemacht, dass am Horn von Afrika akute Kriegsgefahr bestünde. Vor 3 Wochen war das. Seitdem hat man in unseren Medien wenig davon weiter gehört. Im Zentrum sind eben Äthiopien und Somalia gestanden. Du warst ja auch vor kurzem selbst in Äthiopien. Und jetzt wollte ich fragen, kannst du vielleicht kurz für die ZuhörerInnen zusammenfassen, was passiert ist, dass westliche Medien da jetzt vor einem neuen bewaffneten Konflikt in der Region gewarnt haben? Und mir würde außerdem auch interessieren, ist das bei den Menschen in Äthiopien selbst auch irgendwie großes Thema oder mehr bei uns?
Genau, ich würde vielleicht erstmal die Situation so ein bisschen umzeichnen. Also Äthiopien ist ja ein Binnenland, das heißt, es hat keine eigene Meeranbindung. Das ist insbesondere seit 1991 der Fall, als Eritrea unabhängig geworden ist und Äthiopien damit sozusagen den Zugang zum Roten Meer verloren hat. Und seit ein paar Monaten, also schon so seit Mitte, Ende letzten Jahres, hat Abiy Ahmed, der Premierminister Äthiopiens, signalisiert, dass Äthiopien sich in irgendeiner Weise Zugang zum Roten Meer verschaffen möchte. Weil bis jetzt gab es nur so einen angemieteten Hafen in Djibouti. Das war aber keine sichere und langfristige Lösung sozusagen. Deswegen seit ein paar Monaten das signalisieren, okay, wir brauchen einen Meereszugang. Äthiopien ist das bevölkerungsstärkste Binnenland der Welt. Also im Englischen sagt man ja auch so landlocked countries, also Länder, die so eingesperrt sind auf Land sozusagen. Mhm. Das heißt, man hat es irgendwie schon in Äthiopien auch als starkes Problem begriffen. Und man war sich gegen Ende letzten Jahres auch nicht ganz sicher, wie Abiy das so meint. Also wieso signalisiert er immer wieder diesen Meereszugang? Möchte er irgendwie einen Konflikt in der Region provozieren? Müsste man das als Drohung verstehen? Wie ist das eigentlich gemeint? Und jetzt Anfang Januar kam die Erklärung, dass man sich geeinigt hätte im Norden Somalias, in der Region Somaliland, die auch seit 91 Unabhängigkeit beansprucht, die aber noch nicht international erlangt hat. Die haben sozusagen einen Deal mit Äthiopien vereinbart, dass dort so ungefähr 20 Kilometer Meereszugang Richtung Golf von Aden, dass dieser Meereszugang gepachtet wird von Äthiopien und Äthiopien im Gegenzug dazu Somaliland als unabhängige Region anerkennt. Das ist jetzt ein Konflikt, weil Somalia das natürlich als Angriff auf ihre territoriale Integrität begreift. Das heißt, Somaliland ist zwar ein Land, was Unabhängigkeit beansprucht, das wird vom größeren Somalia aber so nicht akzeptiert. Das heißt, dass diese Anerkennung sozusagen auch als Affront gegen Somalia jetzt begriffen wird. Und das ist der Konflikt, weswegen es heißt, dass jetzt akute Kriegsgefahr besteht.
Und die Relevanz auch von diesem Meerzugang, den du beschreibst, da geht es einfach darum, dass man dann Handelsrouten hat, oder? Also dass man einfach, ja.
Also genau, es geht einmal um Handelsrouten. Äthiopien möchte sich jetzt stärker am Exporthandel auch weltweit beteiligen und über diesen Meereszugang, natürlich auch über Zugang zum Roten Meer, zum Suezkanal, auch einen leichteren Zugang Richtung Europa zu bekommen. Es geht aber auch darum, Äthiopien hat eine Marine, die gibt es schon seit dem Kaiserreich, aber seit der Unabhängigkeit Eritreas hat diese Marine sozusagen keinen Hafen, wo sie zu Hause sind sozusagen. Und es geht schon auch darum, die Marine nochmal wieder aufzubauen, weil man hat schon sehr starke Bodentruppen, man hat eine starke Luftwaffe. Und es geht schon auch nochmal darum, die Marine da stärker aufzubauen.
Das ist ein Teil vom Deal, oder? Also, dass sie quasi eine Militärbasis im Golf von Aden jetzt bauen dürfen, auch dadurch?
Ja, genau.
Ja. Wie stark ist das Thema tatsächlich auch für die wahrscheinlich schon ein großes Thema, oder? Jetzt in
Äthiopien selbst. Ja, so mittel. Also, überraschenderweise ist das dort weniger Thema. Also ich glaube, die grundsätzlichen Infrastrukturprojekte von Abiy werden schon von den Leuten beobachtet. Grundsätzlich haben die Leute natürlich schon Interesse daran, dass das Land wirtschaftlich weiterentwickelt wird, weil es ein sehr unterentwickeltes Land ist, Äthiopien, und das auch sozusagen sehr in einem Missverhältnis dazu steht, wie bevölkerungsstark das Land ist und wie viele Ressourcen grundsätzlich zur Verfügung stehen. Das heißt, das wird so ein bisschen beobachtet. Dieses Projekt steht ja auch so ein bisschen parallel zu dem Bau dieses großen Renaissance-Damms im Nil, was ja auch irgendwie Konflikt mit Ägypten bedeutet. Also Al-Sisi hat ja jetzt auch schon bekannt gegeben, dass er sich klar auf somalischer Seite positioniert. Und das ist natürlich nicht ganz unstrategisch, weil er gerade seinen eigenen Konflikt mit Äthiopien am Laufen hat. Also Ägypten und Äthiopien sind ja beide Länder sozusagen am Nil. In Äthiopien entspringt der Nil sozusagen. Und Abiy Ahmed hat angestoßen, dort so einen großen Damm zu bauen, der Elektrizität für das Land sichern soll. Also über 60% des Landes haben keinen Zugang zur Elektrizität immer noch. Das heißt, es geht vor allem darum, genug Elektrizität zu generieren, um auch die ländlichen Regionen irgendwie zu entwickeln. Und Äthiopien hat das aber sozusagen einfach eigenmächtig gemacht, und Ägypten hat da die Befürchtung, dass irgendwie der Nilspiegel bei denen sinkt und dass das dort natürlich zu Nachteilen für Ägypten führen könnte. Das heißt, es gibt gerade so ein paar Infrastrukturprojekte, und die führen zu verschiedenen Konflikten an verschiedenen Fronten. Und da gab es schon sozusagen eine Solidarisierungserklärung von Seiten Ägypten gegenüber Somalia.
Vielleicht schauen wir uns ein bisschen die Einordnung von den verschiedenen Konfliktparteien auch nochmal genauer an. Und starten wir, also vielleicht kommen wir auf das andere dann nochmal zurück, aber starten wir vielleicht nochmal bei Somalia und Äthiopien. Kann man sagen, dass jetzt dieser Konflikt zwischen den beiden, also um den Meereszugang und Somaliland, dass man da halt quasi das dort bauen kann und da den Zugang hat, auch viel mit Geopolitik zu tun hat und auch mit der Zuspitzung zwischen den USA und China, oder wäre das zu weit gegriffen?
Also ich denke, dass China und die USA natürlich auch Interessen in der Region haben und dass die auch mit reinspielen. Ich glaube, der Konflikt zwischen diesen beiden Ländern ist vor allem über eigene Interessen, die dort bestehen, begründet, und natürlich auch eine gemeinsame Geschichte, die man hat. Also Äthiopien ist ein Land, was sozusagen in der Geschichte des äthiopischen Kaiserreiches bzw. des Abessinischen Reiches steht. Und es war ein Kaiserreich, was sozusagen auch in der Region koloniale bzw. imperialistische Politik gefahren hat. Das heißt, es gibt sozusagen Gebiete in Äthiopien, der Bundesstaat Ogaden zum Beispiel, der rein von Somalis bewohnt ist und der im 19. Jahrhundert von Äthiopien sozusagen so angeeignet wurde. Es gibt da noch so ein paar andere Regionen. Aber für Somalia ist Äthiopien sozusagen so eine Kraft in der Region, die sich nicht zum ersten Mal an ihrer territorialen Integrität vergreift. Und dann ist es nochmal, also spielt auch nochmal mit rein, dass die Geschichte zwischen Somaliland und Äthiopien auch nicht ganz unkompliziert ist, weil Somaliland ist eine Region, die existiert, weil Somalia war in verschiedene Kolonien aufgeteilt. Der Süden, also das, was auch heute noch sozusagen der Hauptteil von Somalia ist, ist italienisch besetzt gewesen. Der Norden war britisch besetzt. Und Somaliland ist sozusagen diese ehemalige britische Region dort. Und faktisch gesehen ist es sogar ein bisschen älter als der somalische Staat. Also sie haben sich 1968 eine Woche vor Somalia unabhängig erklärt, wurden dann aber sozusagen bei der Republikverkündung Somalias mit eingemeindet. Und in den 70ern ist dann dort ein Premier an die Macht gekommen, der Said Barre, der eine ziemlich krasse Politik gegen die Rebellion im Land gefahren hat, insbesondere gegen die Regionen im Somaliland. Also die wurden extrem krass bombardiert, unter anderem auch mit Hilfe von der rhodesischer Luftwaffe, also sozusagen der ehemalige Kolonialstaat von Ruanda. Und da sind sehr viele Menschen aus Somaliland nach Äthiopien geflüchtet. Und da kam schon dieses Bestreben von Somaliland auf, eigentlich von Somalia unabhängig zu werden. Das heißt, da gibt es schon mal so eine Art von Verhältnis, was auch in diesem Konflikt begründet ist, der in dieser Region existiert hat. Und Said Barre war auch jemand, der mit Äthiopien Krieg geführt hat. Und es ging darum, sich dieses Land der Ogaden, wo hauptsächlich Somalis leben, aus Äthiopien wieder anzueignen, um Teil von so einem großsomalischen Nationenprojekt zu sein. Das spielt da auf jeden Fall alles mit rein. Und ich denke, die geopolitischen Interessen in der Region der anderen Großmächte sind vor allem damit begründet, dass die USA dort natürlich auch Stützpunkte hat. Also in Katar hat man Stützpunkte, da gibt es ja zwei so, wie nennt man das, Aircraft Carrier?
Ja, Flugzeugträger.
Flugzeugträger, genau. Das heißt, die Amerikaner sind in dieser Region stationiert. Von dort aus wird ja auch der Jemen zum Beispiel bombardiert. Und ich denke, ein Interesse, was China dort haben könnte, ist, dass es tatsächlich bisher nur ein Land auf der Welt gibt, was selber noch nicht irgendwie offiziell unabhängig ist, was Somaliland als eigenes Land anerkennt, und das ist der Taiwan. Mhm. Das heißt, da ist das Interesse Chinas sozusagen natürlich die Nichtanerkennung von Somaliland. Und diese Art von so Abspaltung irgendwie nicht zu unterstützen, vor allem wenn diese Allianz zwischen Taiwan und Somaliland schon besteht. Ich würde aber sagen, dass man diese Interessen trotzdem vor allem innen suchen muss, also im Horn von Afrika. Ich denke nicht, dass man die Konfliktlinien gut erklären kann, wenn man das vor allem auf äußere Konflikte, also zum Beispiel zwischen China und den USA, zurückführt.
Mhm. Macht sehr viel Sinn auch tatsächlich, also so wie du das jetzt beschreibst und auch eben das, worum es geht, und auch die eigene Entwicklung auch von Äthiopien halt jetzt in diesem Fall. Aber das heißt, man kann eigentlich sagen, dass es da eine Allianz gibt eigentlich zwischen Äthiopien und Somaliland in dieser Frage. Ich habe gelesen, dass tatsächlich Somaliland ja eigentlich schon von der Regierung und auch von, also quasi unter Anführungszeichen, stabiler ist als jetzt Somalia, ja, weil Somalia ja ein Bürgerkriegsland so quasi und eigentlich de facto eh schon auch, wie es jetzt verwaltet wird, fast als eigener Staat verwaltet wird, oder?
Ja, genau. Also man könnte sagen, dass Somaliland die einzige quasi stabile Region in Somalia ist. Somalia wird ja eigentlich verwaltet durch so eine Friedensmission der Afrikanischen Union. Also früher war die UN dort, jetzt ist es die Afrikanische Union mit einer Allianz zwischen verschiedenen Ländern, wo auch Äthiopien dabei ist. Und das sind eigentlich die Länder, die sozusagen die Stabilität Somalias aufrechterhalten. Und da gibt es natürlich auch noch mal ein paar andere Konfliktlinien, die am Laufen sind. Also es gibt diesen Fight, diesen Kampf gegen Al-Shabaab, also das ist so eine islamistische Miliz, die auch von den USA dort bekämpft wurde, weswegen die USA auch irgendwie Somalia immer wieder bombardiert hat. Das hat sich auch gegen Zivilbevölkerung gerichtet, also es war jetzt auch kein gezielter Krieg gegen diese Miliz, sondern da wurde teilweise auch zivile Gegenden wurden da auch angegriffen. Mhm. Aber dieser Kampf zwischen diesen verschiedenen Milizen, dann gibt es einzelne Regionen, die von so Warlords verwaltet werden. Die somalische Bevölkerung ist auch, das ist auch so ähnlich bei vielen Bevölkerungen innerhalb Äthiopiens, die haben immer noch sehr starke so Clan-Strukturen und die verschiedenen Clans verwalten da auch verschiedene Regionen. Das heißt, die einzige Region in Somalia, die so, die sowas wie einen Staat hat, also wo zum Beispiel, wo es eine Regierung gibt, wo Wahlen stattfinden, die irgendwie eine Form von Stabilität hat, ist tatsächlich die Region in Somaliland, weswegen man diese Unabhängigkeit in Somaliland auch beanspruchen möchte.
Also. Wie schätzt du das ein? Eben weil die haben jetzt geschrieben, irgendwie Kriegsgefahr dort, und dann gibt es aber gleichzeitig auch wieder Berichte, die sagen, nein, das ist unrealistisch. Also Somalia kann das jetzt gar nicht machen, weil sie quasi nicht die Ressourcen haben. Gleichzeitig hat es ja ein Waffenembargo seitens der UNO gegenüber Somalia eben gegeben, also dass keine Waffen dorthin geliefert werden dürfen. Seit Dezember 2023 wurde das aufgehoben. Wie schätzt du das ein? Also glaubst du, dass die sich jetzt eben darüber empören, also dass das so ist und da halt auch ausdrückt, dass sie mit dem nicht einverstanden sind, aber jetzt keine militärischen Handlungen folgen werden? Oder glaubst du schon, dass es eskalieren könnte?
Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also dieses Waffenembargo wurde irgendwie aufgehoben, aber Somalia selbst hat, denke ich, nicht die militärische Stärke, um einen bewaffneten Konflikt auf diese Weise durchzuführen. Was die Sache nicht unrealistisch macht, ist, dass es ja diese Solidaritätserklärung von Ägypten gab. Das heißt, mit ägyptischer Unterstützung wäre es theoretisch nicht ganz unrealistisch. Der somalische Premierminister hat aber schon signalisiert, dass er das eigentlich nicht möchte. Also er hat gewarnt, hat jetzt auch vor ein paar Tagen so ein Interview bei Al Jazeera gegeben, wo er auch offen gesagt hat, wir warnen euch, aber wir bitten euch auch, es nicht zu tun. Also das klingt für mich so ein bisschen so, als ob da eine Drohung im Raum ist, die man aber eigentlich selber gar nicht ausführen möchte. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Region an einem bewaffneten Konflikt interessiert ist. Der Tigray-Krieg ist ja auch gar nicht so lange her. Das heißt, das wäre eigentlich, also das ist nicht wirklich im Interesse von irgendjemandem. Das äthiopische Militär ist aber relativ stark. Also ich weiß nicht, ob es im Interesse Somalias wäre, diese Art von bewaffneten Konflikt zu auszutragen.
Mhm. Du hast den Tigray-Konflikt angesprochen, zu dem würde ich später vielleicht nochmal gern kommen. Vielleicht schauen wir uns davor nochmal die Entwicklung so generell von Äthiopien an in den letzten Jahren. Mhm. Also du hast jetzt schon angesprochen, so 60% der Menschen haben keinen Zugang zu Elektrizität im Land und gleichzeitig ist es ja so, dass es schon viel Entwicklung gegeben hat, einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also zum Beispiel eben das Wirtschaftswachstum pro Kopf ist gestiegen, die Säuglingssterblichkeit ist hier runtergegangen, die Alphabetisierungsrate hat sich positiv entwickelt. Und auf der anderen Seite eben hört man schon auch immer wieder davon, dass es Hungersnöte gibt tatsächlich auch im Land. Ich habe gelesen, dass sehr landwirtschaftlich geprägt ist, wirtschaftlich hauptsächlich von Kaffeeexport erlebt tatsächlich das Land und viele Menschen in ländlichen Gebieten leben. Wie schätzt du das ein? Also die innenpolitische Lage einerseits und andererseits eben die Entwicklung des Landes und vielleicht auch, was ist das Ziel von der Entwicklung und wohin geht's?
Ja, genau. Also ich würde sagen, die wirtschaftliche Entwicklung ist etwas, wovon die Bevölkerung jetzt nicht unbedingt direkt profitiert. Also es gibt einen sehr großen Wirtschaftswachstum, den gab es auch schon unter der letzten Regierung. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass es relativ viel Kapitalinvestitionen nach Äthiopien gibt, von der die Bevölkerung aber selber nicht unbedingt direkt was gesehen hat. Das hat auch mit der Struktur der letzten Regierung zu tun, die relativ korrupt war und deswegen auch sehr hohe Summen einfach selber, also die Eliten des Staates diese Summen selber eingefahren haben und eine sehr kleine Gruppe innerhalb des Landes tatsächlich davon profitiert hat. Mhm. Das können wir aber zum Beispiel auch daran sehen, dass es wird jetzt dieser Damm gebaut, um Elektrizität für die Bevölkerung zu sichern. Ich hatte ja schon gesagt, über 60% der Bevölkerung haben keinen Zugang zu Elektrizität. Es haben auch ein großer Teil der Bevölkerung hat auch keinen Zugang zu fließendem Wasser zum Beispiel, immer noch in den ländlichen Regionen. Es wird aber Elektrizität tatsächlich exportiert, also nach Djibouti und nach Kenia zum Beispiel. Das heißt, es gibt es theoretisch, es gibt Gasvorkommen in Äthiopien. Das ist aber nichts, was unbedingt, wovon die Bevölkerung selber irgendwas sieht, sondern das sind Sachen, die auch Abiy Ahmed auch aufbauen möchte, um den Exporthandel irgendwie weiter aufzubauen und Ressourcen auch weiter nach außen zu verkaufen. Deswegen auch der Zugang zu diesem Hafen. Es ist sehr agrar geprägt, das hast du gesagt, und es ist vor allem sehr ländlich geprägt. Also Addis Abeba ist eine sehr große Stadt mit Millionen von Einwohnern. Also die inoffiziellen Zahlen sagen schon, dass es bis zu 10 Millionen Menschen sind, die in Addis Abeba leben. Und es ist aber die einzige Großstadt im ganzen Land, in der mehr als 1 Million Menschen leben. Also es ist sehr asymmetrisch auch gelagert, was sozusagen die Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Und es hat auch damit zu tun, dass ein Großteil der Menschen einfach nach Addis gehen, weil es einer der einzigen Regionen ist, wo man überhaupt Jobaussichten hat. Mhm. Also wo man irgendwie eine Aussicht darauf hat, Geld zu verdienen und damit die Familien zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und
du hast gesagt, es gibt viel Kapitalinvestitionen ins Land, was auch der Grund sein, warum sie das...
Ach so, genau, gibt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay, dazu wollte ich was sagen. Genau.
Woher kommen die?
Genau, also die kamen vor allem aus China. Jetzt im letzten Jahr ist Abiy aber auch nochmal auf den Westen zugegangen, also er hat sich jetzt auch nochmal Geld von der Weltbank geliehen. Während der Corona-Pandemie sind die Beziehungen zu China relativ eng gewesen. Das heißt, wurden sehr viele Krankenhäuser gebaut, es wurden sehr viele so Fabriken aufgebaut, die irgendwie medizinische Ware herstellen sollten. Das heißt, von da gibt es relativ viel Kapitalinvestitionen. Es gibt interessanterweise auch relativ viel Kapitalinvestitionen aus der Türkei. Und jetzt aber auch zum Beispiel Geld von der Weltbank. Und es gibt gerade so eine neoliberale Welle. Also Abi hat jetzt auch die Telekom privatisiert. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Anbieter, die so langsam ins Land kommen und um Marktanteile in Bezug auf die Telekom konkurrieren. Also es gibt gerade zum Beispiel Safaricom. Das ist ein privater Anbieter, der in Kenia irgendwie hauptsächlich die Telefonleitungen stellt. Die sind jetzt auch in Äthiopien seit letztem Jahr.
Genau. Okay, das klingt ein bisschen so, oder? Wie einerseits so die verschiedenen Staaten, also China, USA, vielleicht der Türkei, merken, oder
Saudi-Arabien ist ein Land, auch noch.
Saudi-Arabien, okay. Das ist ein Land, das sich gerade sehr entwickelt. So, da gibt es Möglichkeiten für Investitionen, aber auch eben großes Militär, spannender geopolitischer quasi Ort, einfach geografisch, wo man liegt. Da macht es jetzt Sinn, jetzt zu investieren. Einerseits eben, weil Kapitalinvestitionen vielleicht auch was bringen in Zukunft und andererseits eben strategisch wichtig. Also kann man sich das so erklären? Weil mir hat tatsächlich auch gewundert, dass du jetzt gesagt hast, die Türkei auch, weil die Türkei ja auch mit Somalia enger Verbündeter ist, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Türkei hat auch signalisiert, dass die territoriale Integrität Somalias respektiert werden muss. Also die haben in diesem Konflikt auch schon kommuniziert, das hat die EU auch schon getan und die USA auch. Also es gibt sozusagen von verschiedenen Seiten gerade so ein bisschen das Signal, hey, löst es mal friedlich und diplomatisch. Aber gerade von der Türkei ist schon auch eine Position eher auf Seiten von Somalia gekommen.
Aber das heißt so, die Investitionen eben ins Land, einfach weil es ein spannender wirtschaftlicher Faktor werden wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten, oder? Kann man sich das so erklären?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke zum Beispiel durch die Türkei, die investiert gerade in verschiedene afrikanische Länder. Also es gibt gerade so einen Vorstoß. Die haben auch sehr viel Kapital im Togo zum Beispiel gerade. Also das ist, es ist gerade so ein Rennen um die Marktanteile auf dem afrikanischen Kontinent, den sehr viele unterschiedliche Kräfte haben. Also ein Land, was ich jetzt gerade nicht mit aufgezählt hatte, was ja auch wichtig war, ist Saudi-Arabien. Also es gibt relativ viele Saudis, die sehr viel Land besitzen in Äthiopien. Also Kaffee- und Teefelder und so weiter. Das hatte auch mit der Politik der letzten Regierung zu tun. Die haben teilweise lokale Bauern zwangsenteignet und das Land dann einfach an ausländische Investoren verkauft. Also es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche Unternehmen, die in Äthiopien versuchen, sich Marktanteile zu sichern. Also es gibt auch holländische Unternehmen zum Beispiel. Also auch so, ich würde sagen, ganz viele Kräfte, die man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat, weil es jetzt nicht die großen Player auf dem Weltmarkt sind.
Wie ist, würdest du sagen, die aktuelle Regierung einzuschätzen? Also genau, man hat jetzt gerade irgendwie geht höher auf Export, jetzt hast du angesprochen, Neoliberalismus, also es werden Sachen privatisiert, es geht hauptsächlich um wirtschaftliche Entwicklung. Wie ist da die politische Ausrichtung?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die neue Regierung hat am Anfang ja eine sehr breite Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Also in Äthiopien gibt es ja so einen ethnischen Föderalismus, also die einzelnen ethnischen Gruppen haben sozusagen ihre eigenen Bundesstaaten, in denen sie auch quasi selbstverwaltet leben können. Und während des Tigray-Krieges gab es eine relative Einheit im Land. Also es waren sich sozusagen die verschiedenen politischen Lager, sozusagen von progressiv bis konservativ, aber auch die unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die normalerweise sehr verfeindet sind, sehr einig darin, dass Abiy da was Gutes macht, indem er die TPLF in Tigray bekämpft. Die Grenzen zu Somalia wurden geöffnet. Sehr viele Familien, die irgendwie getrennt wurden durch diesen Grenzkonflikt, konnten sich wiedersehen. Also er wurde sehr positiv aufgefasst. Es gab einen sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen geschwunden. Das hat auch damit zu tun, wie der Krieg verlaufen ist. Also er hat relative Milde walten lassen, was so große TPLF-Funktionäre anging, die im Gefängnis waren, die dann von ihm freigelassen wurden wieder. Es gab sehr viele, ich würde sagen, so Rebellenmilizen, die sich in unterschiedlichen Regionen des Landes aufgetan haben, also sowohl in Amhara als auch im Norden in Tigray. aber auch verschiedene Milizen innerhalb von Oromia zum Beispiel. Und jetzt gerade ist es wieder sehr aufgespalten und es gibt aus sehr unterschiedlichen Ecken wieder sehr viel Ablehnung für den Premierminister. Und es zerfasert sich gerade wieder sozusagen im Nachhall des Krieges. Und jetzt gibt es eigentlich relativ viel Ablehnung auch im Land. Also ich finde, das kann man schon beobachten, dass die Leute auch sehen können, dass sozusagen die anfängliche Begeisterung so ein bisschen ablässt und die große Veränderung, die sich alle erhofft haben, nach 30 Jahren TPLF-Regierung nicht in der Form eingetreten sind. Und ich denke, dass sozusagen mit seinem Vorstoß, das Land wirtschaftlich zu entwickeln und diese wirtschaftliche Entwicklung auch der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel durch Elektrizität und Zugang zu unterschiedlichen Ressourcen, Zugang zum Weltmarkt und so weiter, versucht man natürlich auch mehr Einheit nach innen zu schaffen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es gerade keine wirkliche Opposition gibt. Also es gibt verschiedene Rebellenmilizen, aber es gibt keine politisch organisierte Opposition. Also weder progressiv noch konservativ. Es gibt eigentlich gerade keine politischen Kräfte, die organisiert sind und die der aktuellen Regierung irgendwas entgegensetzen könnten, weil das sozusagen auch in den letzten Jahrzehnten auch nicht das politische Klima war, in dem sich alternative politische Strukturen aufbauen konnten. Also auch die aktuelle Regierung ist ja so ein bisschen aus der alten Regierung hervorgegangen, die haben sich ja so ein bisschen abgespalten, aber politische Strukturen unabhängig davon hätten sich im Land eigentlich nicht aufbauen können und die gibt es auch gerade nicht. Also.
Aber das heißt, es hätte jetzt 2019 eine Wahl stattfinden sollen, die wurde dann verschoben wegen Corona und da hat jetzt in der Zwischenzeit keine mehr stattgefunden, oder? Also seitdem?
Es haben auf jeden Fall regionale Wahlen stattgefunden. Bei den Bundeswahlen müsste ich nochmal nachschauen, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Aber das heißt, es würde auch nicht wirklich irgendeine andere Kraft geben, die da zur Wahl steht oder die da realistische Chancen hätte oder die halt für irgendein anderes Programm auch steht. Also jetzt ist quasi das eine Programm, also es gibt das wirtschaftliches Wachstum, die Leute sind, was mich auch noch interessieren wird, woher ist dieser Umschwung gekommen? Also auch in der Stimmung im Land, hat das viel mit dem eben Bürgerkrieg in Tigray zu tun auch tatsächlich oder hat es da noch andere Gründe?
Die negative Stimmung gegen ihn.
Genau.
Ja, auch. Also ich glaube, das Ding in Tigray war halt, dass sehr unterschiedliche politische Kräfte einfach sozusagen gemeinsames Interesse daran hatten, die TPLF abzulehnen. Also das war ja die Regierung, die 27 Jahre lang an der Macht war, also von 91 bis 2018. Und ab 2016 hat sich im Land eigentlich eine ziemlich krasse Opposition gegen die TPLF formiert. Also es gab eine Bewegung, die vor allem von Oromo getragen wurde. Also das ist die größte ethnische Gruppe in Äthiopien. Und das hat so großen Druck auf die Regierung ausgeübt, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen zurücktreten und irgendwie neue Leute einsetzen. Und diese neuen Leute waren dann zum Beispiel Abiy. Und diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die zwischen 2016 und 2018 existiert haben, das war das, was den Druck aufgeübt hat, um diese Regierung abzusetzen. Das heißt, das war eine relativ progressive Bewegung, das kann man schon so sagen. Es gibt aber sehr viele alte Leute, die die TPLF auch abgelehnt haben, also alte Monarchisten zum Beispiel, die irgendwie das Kaiserreich noch gut fanden, also vor allem die Amhara-Bevölkerung, die früher, also über das Abessinische Reich, über das Kaiserreich und auch während der Militärregierung von 74 bis 91 die dominante Gruppe im Land gestellt haben. Das sind eher regressive, eher konservative Kräfte, würde ich sagen. Aber sozusagen sowohl die Progressiven als auch die Regressiven hatten ein Interesse daran, die TPLF abzusetzen, die verschiedenen ethnischen Gruppen auch, weil die TPLF eine Politik gefahren hat, bei der sie die Region Tigray und auch die Tigray-Bevölkerung systematisch sehr stark entwickelt haben und die anderen Regionen im Land sehr stark unterentwickelt haben. Das heißt, sie haben sozusagen auch ihre eigene ethnische Gruppe besonders privilegiert. Und das hat natürlich auch zu Konflikten mit den anderen Gruppen geschaffen. Also Äthiopien hat sehr, sehr viele ethnische Gruppen. Ich würde sagen, die großen ethnischen Gruppen sind so 16. Und innerhalb dieser Gruppen hat sich natürlich auch irgendwie eine Ablehnung gegenüber der TPLF und dann auch infolge daraus eine Ablehnung auch gegen die Tigray-Bevölkerung herausgestellt. Das heißt, während dieses Krieges war man sich da einig. Und dann gibt es nochmal Eritrea. Die hatten auch 27 Jahre lang diesen Grenzkonflikt mit mit Äthiopien unter der TPLF. Das heißt, da gab es auch eine Ablehnung der TPLF. Und das hat auch die innenpolitische Lage in Eritrea einfach krass beeinflusst. Also es gibt ja dort einen sehr repressiven Diktator, also Isaias. Und der, es gibt ja dort so einen Zwangsmilitärdienst. Also deswegen generiert das Land auch so viele Geflüchtete, dass Männer sozusagen in den Militärdienst einbezogen werden und dann ihr Leben lang eigentlich im Militärdienst bleiben müssen. Mhm. Und das wurde zum Beispiel innenpolitisch auch gerechtfertigt damit, dass es so eine Notwendigkeit gibt, das Militär auf diese Weise aufzubauen, weil ja immer ein Grenzkonflikt mit Äthiopien droht und dann muss man bereit sein. Und das war, weil es sozusagen unter der TPLF, die auch so eine Washington-Proxy-Regierung eigentlich war, eine konstante Bedrohung Eritreas war, weil es damals das einzige Land am Horn von Afrika war, ohne US-Militärbasis. Das heißt sozusagen, dieser Grenzkonflikt mit Äthiopien hat das Isaias auch erlaubt, innenpolitisch immer repressiver zu werden. Das heißt, sowohl die progressive Opposition in Eritrea als auch eritreische Nationalisten haben beide auch eine Ablehnung gegenüber der TPLF, unterschiedliche Kräfte in Äthiopien. Also es kam so zusammen, dass einfach verschiedene Kräfte aus sehr unterschiedlichen Gründen sozusagen gemeinsam Feind hatten. Und es hat schon eine sehr große Einigung geschaffen, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Und diese Einigung verschwindet natürlich, sobald dieser Konflikt nicht mehr auf der Hochphase ist, sobald er nicht mehr so heiß ist. Das heißt, sobald Abiy zum Beispiel milde walten lässt gegenüber große TPLF-Funktionäre, die er einfach aus dem Gefängnis wieder entlassen hat, weil die zum Beispiel sehr alt waren und von denen keine besondere Gefahr mehr ausging oder sowas. Also das war so die Begründung, mit der die Leute freigelassen wurden. Und mit Eritrea hat sich der Konflikt einfach wieder zugespitzt. Es gab ja auch einfach krasse Menschenrechtsverletzungen in Tigray. Also die Zivilbevölkerung wurde angegriffen und Vergewaltigung als Kriegswaffe und so weiter. Das hat auch mit so einer Politik der Gnadenlosigkeit zu tun, die sich natürlich auch formiert, wenn man so lange in Feindschaft irgendwie zueinander steht. Aber das sind alles Sachen, die einen Disput über weiteres militärisches Vorgehen schaffen, die Konflikte in der Region schaffen, die jetzt Uneinigkeit darüber geschaffen haben, was jetzt eigentlich das weitere Vorgehen ist. Und ich würde sagen, daraus generiert sich so eine gewisse Kritik. Und in der Bevölkerung wächst der Unmut natürlich auch. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie, also jetzt so ganz populistisch vielleicht gesagt, dass sie das Gefühl haben, Abiy macht nichts fürs Volk. Mhm. Also, und das sieht man ja auch. Also er ist jemand, der vor allem die Wirtschaft entwickeln möchte. Und das ist etwas, wovon im Endeffekt natürlich die Bevölkerung profitieren kann, weil von Alphabetisierungsraten, einer besseren medizinischen Versorgung, Zugang zu Elektrizität und fließendem Wasser, insbesondere für die ländliche Bevölkerung, das ist ja sinnvoll und das ist etwas, wovon die Leute profitieren können. Aber das ist etwas, was die Leute ihm auch nicht wirklich abkaufen. Also es gibt zwar keine lebendige Opposition im Land, aber es gibt im Parlament natürlich trotzdem unabhängige Kandidaten, die jetzt parteilos sind. Und es gab auf jeden Fall einige Regionen, in denen die unabhängigen Kandidaten gegenüber, also Kandidaten von der Prosperity Party, also das ist die Partei von Abiy, wo die unabhängigen Kandidaten auch mit einer Mehrheit gegenüber den Kandidaten von der Prosperity Party gewählt wurden. Das heißt, es gibt im Land auf jeden Fall das Bedürfnis nach einer lebendigen Opposition. Die gibt es aber gerade nicht als organisierte Kraft.
Mhm, Aber das heißt, das ist eigentlich was, wo man davon ausgehen kann, das wird sich entwickeln in den nächsten Jahren auch noch stärker.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, was nicht funktionieren wird, sind so Papierparteien. Also da, wo sich irgendwie 5 Leute, die sehr intellektuell so zusammensitzen und auf dem Papier einfach eine neue Partei gründen, die jetzt die Opposition sein soll. Sondern das muss schon aus so einer Bewegung erwachsen. Das muss sozusagen kommen, weil irgendwie ähnlich wie 2016 junge Leute sich gegen die Politik auflehnen, irgendwie auf die Straße gehen und sich im Zuge dieser Bewegung auch organisieren. Das muss man jetzt beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren passiert, weil es auch genug Anlass gibt, um sich gegen die aktuelle Regierung aufzulehnen. Das muss man halt beobachten. Was ich mir vor allem natürlich wünsche, ist, dass diese Art von Bewegung im Land sich irgendwie formieren kann, aber auch, dass es sozusagen in der gesamten Region irgendwie eine Lösung gibt, die nicht immer mit irgendwie Androhung des nächsten Krieges irgendwie enden muss oder so, sondern es ist eine Region, die eine jahrhundertealte Geschichte miteinander hat und es wäre einfach sinnvoll, sich auch als gemeinsame Region zu begreifen, in der Konflikte nicht auf diese Weise militärisch geklärt werden können. Also das betrifft alle Länder am Horn von Afrika, aber natürlich auch Sudan, Südsudan, Ägypten, also weil wie gesagt, also eine Entscheidung, die Abiy irgendwie eigenmächtig in Bezug auf Äthiopien trifft, die betreffen dann die ganze Region. Mhm. Und so müssen diese Themen auch behandelt werden. Also die lassen sich nicht, es kann keine nationalen Lösungen geben. Und das hat sich in verschiedenen Konflikten in den letzten Jahrzehnten auch gezeigt.
Die DPFL, von der du gesprochen hast, ist ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt oder auf Wikipedia den Artikel liest, die Volksbefreiungsfront von Tigray. Und da habe ich mich gefragt, weil du gesagt hast, die hat ja vor Abiy Ahmed zum Präsidenten wurde viel Einfluss auf die nationale Politik von Äthiopien auch gehabt, oder? Wie kann man sich da den Namen erklären oder verstehen? Weil das wäre ja dann explizit Befreiungsfront für Tigray und jetzt nicht, genau, eine Partei, die nationale Politik für Äthiopien macht.
Ja, also im Kaiserreich haben sich ja diese ganzen nationalen Befreiungsfronten formiert. Also es gab die OLF, also die Oromo Liberation Front, die ONF, die Ogaden National Front und so. Und es gab ja auch so eine 68er-Bewegung in Äthiopien, also vor allem durch Studenten, die sozialistisch und kommunistisch politisiert waren. Und da war so die Nationalitätenfrage, war so das Zentrale. Das heißt, und diese ML-Rhetorik war ja auch so der Geist der Zeit. Und die haben sich alle so Liberation Front und so genannt. Und da ging es schon um nationale Unabhängigkeit für die einzelnen Regionen, die die verschiedenen ethnischen Gruppen leben. Weil die auch nicht schon immer so zusammengelebt haben. Also das Abyssinische Reich hat damals zum Beispiel Oromia 1891 oder 97 irgendwie besetzt. Und also man lebt erst seit 130 Jahren oder so in einem Land zusammen und davor war es halt unabhängig. Und oder Ogaden, das ist ja ein ganzer Bundesstaat, der einfach Somalia ist. Also da leben auch nur Somalis und so. Und das wollten die sich Somalis in den 80ern zurückholen. Also diese ganzen politischen Gruppen, die waren alle so eine Einheit. Also genau, die Eritreische Befreiungsfront auch. Eritrea war ja damals noch Teil Äthiopiens. Und die haben sich zusammengetan, um gemeinsam den äthiopischen Staat zu bekämpfen, um dann alle nationale Unabhängigkeit zu kriegen. Das einzige Land, was dann wirklich nationale Unabhängigkeit bekommen hat, ist Eritrea, weil sie sozusagen diesen, es gab ja 91 dieses Machtvakuum, als die Sowjetunion untergegangen ist. Und Äthiopien wurde bis 91 von der Sowjetunion unterstützt, also die Militärregierung. Und Eritrea hat sozusagen die Gunst der Zeit genutzt und sich einfach unabhängig gemacht. Und die ganzen anderen Befreiungsfronten, die haben so eine Koalition gegründet, also die Ethiopian People's Revolutionary Party, und haben sich dann entschieden, gemeinsam das Land zu verwalten. Aber die TPLF hat dann die anderen einfach rausgekickt. Also die Leute mussten teilweise ins Exil. Also meine Eltern waren auch in der OLF, also in der Oromo Liberation Front. Die mussten dann einfach ins Exil. Die wurden sozusagen rausgeworfen. Und dann hat die TPLF das Land sozusagen alleine verwaltet, das gesamte Land, und aber trotzdem um Politik im Interesse ihrer eigenen ethnischen Bevölkerung gemacht. Also nationale Unabhängigkeit war dann nicht mehr deren Ziel, weil sie ja viel mehr davon profitieren können, also in Äthiopien zu bleiben und dann...
Und die haben dann einfach quasi ihre Interessen als Politik vom ganzen Land durchgesetzt?
Ja, genau. Also es war halt wirklich... Also Abiy macht das ein bisschen schlauer als die TPLF, weil er irgendwie noch so Zugeständnisse an die Bevölkerung macht. Das haben die halt einfach wirklich gar nicht gemacht. Die haben super willkürliche Sachen gemacht, die haben manchmal einfach Leute inhaftiert. Die haben 2016 bei einem, es gibt bei Oromo, wir sind ja so ein Bauernvolk, es gibt so ein traditionelles Erntedankfest. Und dieses Erntedankfest für die Bauern hat so eine krass spirituelle Bedeutung. Also so, ne, man feiert seine Ernte, man bedankt sich beim Land und so weiter. Es gibt so einen Fluss, zu dem man immer geht, oder so einen kleinen See, wo man es dann immer feiert. Und bei diesem Irecha-Fest, was auch für die Oromo-Identität voll die wichtige Bedeutung hat, haben sie einfach 1000 Menschen massakriert an einem Tag. Das war 2016. Und so Sachen haben sie manchmal einfach gemacht. Dann haben sie um Addis herum, also Addis Abeba ist ja die Hauptstadt, die mitten in Oromia liegt, aber so ein bisschen als unabhängig gilt, so ein bisschen wie Jerusalem. Und dann hatten sie den Plan, die Stadt zu vergrößern. Aber in den umliegenden Gebieten leben natürlich so Subsistenzbauern und denen gehört auch ihr eigenes Land. Also haben sie die Bauern einfach enteignet, das Land vergrößert und die Bauern haben dann so als Obdachlose in der Stadt gelebt. Also die haben auch keine Entschädigung bekommen. Und das sind so die Leute, aus denen sich die Opposition formiert hat. Also das sind Leute, die auf die Straße gegangen sind, sich krass gegen die Bevölkerung aufgelehnt, gegen die Regierung aufgelehnt haben. Und so, also die Politik war einfach krass brutal von der TPLF und sowas, was so nicht nachhaltig war. Also Abiy ist jetzt auch nicht zimperlich, der inhaftiert auch Leute, aber weißt du, also er macht so Politik auf eine Art, die so ein bisschen schlauer ist, weil er nicht so brutal gegen die Leute vorgeht, weil der Backlash dann auch noch krasser ist und man auch internationale Unterstützung verliert. was die TPLF nicht hat. Die hat konstant Unterstützung vom Westen bekommen, auch von der USA. Die wurden auch von der USA teilweise mitfinanziert. Aber das war so das Ding. Das heißt, der Name ist so ein bisschen irreführend. Der Name sorgt auch manchmal dafür, dass Leute so den Eindruck haben, dass es so was Linkes ist, weil es halt so eine Befreiungsfront ist oder so. Und das hat eher damit zu tun, dass es so die Rhetorik in den 60er, 70ern waren, als die Gruppen sich formiert haben.
Spannend finde ich dabei auch, dass, wenn man sich den Artikel von TPLF anschaut, auf Wikipedia, dann steht da drinnen, dass das früher Anleihen an marxistisch-leninistischem Denken oder halt eine marxistisch-leninistische Partei war.
Ja, also sie haben auf jeden Fall ML-Rhetorik benutzt. Es waren wirklich einfach stinknormale Nationalisten und die hatten auch keine progressiven Vorstellungen von Sachen. Also die haben sich an eine bestimmte ML-Rhetorik, ich glaube den Hoxhaismus, also da diese albanische Geschichte, daran haben sie sich so rangehangen, aber das war keine Bewegung, wo es irgendwie wirklich eine wirkliche marxistische Fraktion gab. Das war in den anderen anders. Also bei den Somalis war das ein bisschen anders, bei den Oromos war das ein bisschen anders. Da gab es tatsächlich eine Spaltung zwischen Nationalisten und Marxisten auch innerhalb dieser Organisation, wo Leute teilweise marxistisch waren. Und das hat man auch daran gesehen, dass die zum Beispiel progressive Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen oder sowas hatten. Also das waren auch wirklich Linke und das war in der TPLF nicht so. Also die hatten keine Linken, die hatten keine progressiven Kräfte, sondern das waren einfach Nationalisten, die sich einer ML-Rhetorik bedient haben, weil es einfach der Geist der Zeit war. Und man wollte nationale Unabhängigkeit. Aber es war nicht progressiv.
Und der Konflikt in Tigray oder um Tigray ist eigentlich immer noch nicht beigelegt im Moment, oder?
Ja, also die TPLF verwaltet immer noch die Region Tigray, aber der Krieg ist schon beendet. Also der Krieg ist nicht mehr heiß, aber es ist immer noch nicht so richtig klar. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, wie die TPLF sich verhält. Also es gab ja schon mal diese Art Ruhe und dann haben sie ja angegriffen, weil sie dachten, okay, vielleicht können wir uns die Macht im Staat wieder zurückholen. Aber das haben sie nicht geschafft. Also Abiy war ja auch selber im Militär, der ist auch selber an die Front gegangen damals im Krieg. Das hat auch eine sehr einigende Wirkung auf das Land gehabt, dass der Premierminister sich selber an die Front stellt und nicht nur Leute in den Krieg schickt und so.
Wie kann man Abiy Ahmed eigentlich politisch einordnen? Weil der ist jetzt ja bei der Prosperity Party und eben Präsident, aber wie war der vorher schon organisiert irgendwo?
Also er war ja Teil dieser TPLF-Regierung. Die haben so Unterproxy-Gruppen für die einzelnen ethnischen Gruppen gegründet und denen eigene politische Vertretung gegeben. Und da drin war der. Also der ist auch Oromo war in der Organisation, die so die Region Oromia auch verwaltet hat. OPDO, also die Oromo People's Democratic Organization. Das wurde von der TPLF so eingesetzt für die Oromo und da kommt er eigentlich her. Also er kommt von innen sozusagen. Er ist gar nicht von außen als Opposition aufgetreten, sondern der hat sich von innen hochgeputscht sozusagen. Und was man ihm wirklich lassen muss, und deswegen finde ich es auch schwierig mit der Opposition, ist, der hat halt ein krasses politisches Kalkül und der kann halt so richtig gut Machtpolitik machen. Und deswegen weiß er halt, wie man Konsens schafft und wie man irgendwie wie man irgendwie Leute an der Macht hält, wie man gefährliche Leute auch aus dem Apparat raushält und sowas. Deswegen muss man mal schauen. Also ich würde mir fürs Land wünschen, dass auch immer wieder nach 50 Jahren sich was Sozialistisches formiert, was irgendwie eine progressive Opposition bilden kann, weil ich auch glaube, dass seine Annäherung Richtung Westen, sich Geld von der Weltbank leihen und so. Also es kann jetzt nur repressiver werden und das wird es auch.
Ja, ich denke mal, jetzt ist gerade ein Wirtschaftsausschwung auch in den nächsten Jahren oder auch der Bevölkerung wahrscheinlich was bringt. Aber wenn mehr private, aber auch andere staatliche Investoren kommen und sie selbst dann halt auch Gewinne versprechen und dann auch der Markt aufgeteilt werden soll, dann werden sicher die Widersprüche zwischen Privatwirtschaft und Allgemeinwohl größer und sichtbarer. Und ich meine, du hast vorher gesagt, dass es in anderen nationalen Befreiungsbewegungen schon marxistische Kräfte gab. Wäre das nicht ein guter Boden für die Entwicklung von so neuen linken Organisationen?
Die sind halt alle schon sehr alt. Also es sind so Leute, die waren halt in den 70ern in Bewegungen aktiv. Und von den jungen Leuten kommt halt sowas nicht mehr nach. Also es gibt es gibt einfach keine sozialistischen Gruppen. Auch keine Kleinstgruppen oder so. Es gibt individuelle marxistische Intellektuelle an den Universitäten und so weiter. Die trifft man auch, aber das sind jetzt keine organisierten Kräfte. Also es gibt jetzt auch nicht, weißt du, in Deutschland haben wir ja 1000 so kleine Splittergruppen oder so. Sowas gibt es auch nicht. Das heißt, es müsste sich wirklich was Neues formieren.
Jetzt vielleicht als abschließende Frage, weil wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Nochmal die Einordnung für uns oder die Frage an dich, weil ich habe gesehen, du hast auch ein Vorwort geschrieben zu einem Buch. Ich glaube, das ist eher schon historischer, wo es auch um quasi Afrika geht und die Geschichte davon und die Rolle davon und warum es auch wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt hast du auch über diese Region geredet und dass es gut wäre, dass die auch gemeinsam handeln. Was würdest du sagen, warum ist für uns als Linke auch wichtig, sie damit zu beschäftigen?
Ich denke, das ist, wenn wir uns überhaupt damit beschäftigen, dann ist es, glaube ich, wichtig, wie du es gerade erwähnt hast, erstmal die ganzen Voraussetzungen davon zu kennen. Also wie sind diese Konflikte in dieser Region entstanden und wie hängt es auch zusammen mit einer gewissen Entwicklung in Europa? Also ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass sehr viele Länder sehr viel Kapital in die Region investieren. Damit entwickeln sie natürlich auch ihre eigenen Länder und da wird natürlich auch ein gewisser Reichtum extrahiert aus der Region. Ich denke aber auch, dass man ganz viele Dinge, die in Europa passieren, nicht verstehen kann, wenn man die Konflikte dort nicht versteht. Also ich glaube, jetzt ist auch gerade eine Phase, wo wir besonders gut nachvollziehen können, warum diese Region am Roten Meer so relevant ist für den globalen Handel. Also der Suezkanal, ne, der war ja vor ein paar Jahren, gab es ja da diese
Blockade,
diese Schiffsblockade, ja. Genau, das ist stecken geblieben. Und das hat ja wirklich den Welthandel beeinflusst. Also das können wir auch jetzt sehen, dass Warenlieferungen nicht rechtzeitig ankommen und so weiter. Also, dass wenn irgendwas dort passiert, dass wir das in Europa zu spüren bekommen. Das können wir jetzt auch im Gaza-Krieg beobachten, dass irgendwie die Houthis da in Jemen sehr aktiv sind und die Region in Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza blockieren, die USA aber dort über ihre Stützpunkte dann den Jemen wieder bombardiert und so weiter. Also, das sind alles Konflikte, die im Roten Meer stattfinden und wo der Kampf um die Anteile, auch was Zugang zum Meer angeht, auch bedeutet, dass man darum kämpft, globale Relevanz auch zu bekommen über den geopolitischen Einfluss in dieser Region. Und das wäre auch für ein Land wie Äthiopien zum Beispiel relevant. Und da sieht man auch, wie Länder wie Äthiopien, Eritrea, Somalia, aber auch der Jemen, Saudi-Arabien, also wie dort eigentlich auch globale Themen im Kleinen verhandelt werden und globale Konflikte im Kleinen. Und ich denke, für Linke in Europa ist es schon wichtig, alle diese Parteien zu verstehen, um diese Konflikte auch beurteilen zu können, weil wir auch nur so sehen können, warum zum Beispiel die Bundesregierung sich in diesem Konflikt auf diese Weise positioniert. Handel eine bestimmte Route eingenommen hat und welchen Einfluss das zum Beispiel auch hat auf, weiß ich nicht, Hafenarbeiter in Hamburg. Weil ne, Dinge, die dort passieren, auch wieder einen Einfluss haben auf Dinge, die in Deutschland passieren. Ich habe es jetzt versucht, sehr grob zu umreißen, um nicht in so ein super detailliertes Klein-Klein zu verfallen, aber ich glaube, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen.
Danke dir, Bafta. Danke für die Einordnung von dem, was dort gerade passiert. Und jetzt auch am Schluss nochmal zu sagen, irgendwie, wo sind da die globalen Zusammenhänge, wo sind die Relevanz und inwiefern ist das auch für uns in Europa wichtig, weil wir tun ja immer so, als würde uns der Rest der Welt nichts angehen. Und in Wirklichkeit haben einerseits wir sehr viel Einfluss drauf, was dort passiert. Und aber, wie du jetzt auch beschrieben hast mit dem Suezkanal, tatsächlich auch umgekehrt. Und man kann diese ganzen Zusammenhänge und Konflikte nur verstehen, wenn man sich das anschaut, weil wir leben in einer global vernetzten kapitalistischen Welt und da haben die Dinge einfach Einfluss aufeinander. Insofern ganz großes Danke, dass du heute im Podcast zu Gast warst, Bafta.
Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich habe ja am Beginn schon gesagt, dass die Bafta sich sehr viel mit Antirassismus beschäftigt und sie war schon mal bei uns im Podcast zu Gast, nämlich bei der Buchtour von Bafta Sabo und Eleonora Roldan-Mendevil, die sie gemacht haben durch Österreich zum Buch Die Diversität der Ausbeutung. Und wer Lust hat, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, der kann sie den Linke Theorie Podcast von Junge Linke anhören, nämlich die beiden Folgen Was ist Rassismus und Was ist Antirassismus? Und ich hoffe, wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!